Kennst du schon aktive ETFs? Nein? Dann sollte sich das jetzt ändern, denn mit aktiven ETFs kannst du den Markt so richtig outperformen. Und genau das gelang unserem heutigen Gesprächspartner Heiko Böhmer von Shareholder Value eindrucksvoll gut. Von daher viel Spaß mit dem Expertengespräch.
So, bevor es jetzt aber in das Gespräch geht, noch eine Marketinginformation unseres Sponsors dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Wie können kleine, regelmäßige Investitionen über die Jahre zu einer beträchtlichen Summe heranwachsen? Mit ETFs und ETF-Sparplänen ist es einfacher, bequemer und kostengünstiger, als du denkst. Der Welt-ETF von Invesco bietet Diversifikation mit Zugang zu über 4000 Unternehmen weltweit und ist mit nur 0,15% Gebühren pro Jahr sehr kosteneffizient. Bleib langfristig investiert, um Marktvolatilität zu überstehen und potenziell höhere Renditen zu erwirtschaften. Und das Beste zum Schluss, wusstest du, dass du mit der ausschüttenden Version des Welt-ETF von Invesco auch regelmäßige potenzielle Renditen ausgezahlt bekommst? Probier es aus und nutze den Sparplanrechner auf invesco.de. Den Link zu dem Rechner findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und denke bitte immer daran, wenn du unsere Sponsoren unterstützt, unterstützt du damit natürlich auch extra ETF. Und da sagen wir recht herzlich Danke. So, nun geht es aber direkt in unser heutiges Gespräch. Viel Spaß.
Ja, hallo Heiko, schön, dass du bei uns in München bist. Es ist ja gerade mit den aktiven ETFs ist irgendwie am Kommen. Also gefühlt irgendwie jede Woche gibt es ja dann neuen wieder. Auch die großen Player sind mittlerweile dabei. Aber ihr wart ja in gewisser Weise sogar ein Vorreiter, wenn man das so sehen kann. Zumindest im deutschen Markt, glaube ich, kann man das so sagen. Trotzdem sind natürlich die aktiven Strategien etwas erklärungsbedürftig. Mhm. Viele Anleger kennen auch ETFs nur im Zusammenhang von passiven Indexabbildungen. Vielleicht legen wir gleich los. Ihr habt auch einen ETF dazu, wie gesagt, seit 3 Jahren. Also am 30. Juni wurden es genau 3 Jahre. Mhm. Herzlichen Glückwunsch ja, dazu danke. Nachträglich. Danke. Der ETF nennt sich Frankfurter UJITS ETF Modern Value.
Ja.
Was bedeutet für dich dieses Jubiläum und besonders in der Rolle des ersten deutschen Investment-Boutiquen-Anbieters sozusagen?
Ja, also die 3 Jahre sind natürlich erstmal schön, dass man sie überhaupt macht, aber natürlich ganz wichtig auch, 3 Jahre sind ganz wichtig auch im Vertrieb. Also wenn man viel mit Finanzvertrieben spricht, mit Finanzmaklern spricht, dann sagen die, wir investieren gar nicht, bevor ein Produkt nicht 3 Jahre Track Record hat. Das freut uns, dass wir das jetzt schon aufweisen können in diesem Bereich. Denn gerade aktive ETFs werden ja bei vielen noch nicht so häufig angeboten. Das ist genau der Punkt. Also wir haben hier diesen zeitlichen Vorsprung und das finden wir super, dass wir damit schon punkten können jetzt an dieser Stelle. Ja. Und tatsächlich sind diese 3 Jahre wirklich spannend gewesen, weil eben auch sehr, sehr viel passiert ist, weil in dem Index viel passiert ist, beziehungsweise in dem ETF. Mhm. Aber da kommen wir sicherlich später darauf zu sprechen. Mhm. Aber diese 3 Jahre für uns jetzt erstmal der Fixpunkt zu sagen, Mensch, wir haben diese Zeit rum und jetzt können wir quasi auch im Vertrieb etwas mehr noch nach draußen gehen.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal 3 Jahre zurückgehen vielleicht, also wie kamst du denn zu der Umsetzung zu diesem ETF, also zu diesem erfolgreichen Modern Value Ansätzen sozusagen?
Naja, unsere Strategie, Modern Value, Aktienfonds zu machen, das haben wir schon etliche Jahre. Mhm. Shareholder Value Management ist mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftung schon seit 2008 am Markt. Mhm. So ein klassischer Aktienfonds. Ja. Aber eben vermögensverwaltender Ansatz, die Aktienquote wird gesteuert. Und es gab die Idee bei uns im Haus, einen Long-Only-Aktienfonds zu machen mit möglichst hoher Aktienquote. Mhm. Und irgendwann kam dann die Idee auf, lass uns das doch im Mantel eines ETFs machen. Mhm. Das war dann allerdings eine ganz große Herausforderung, weil unsere KVG ist die Axion. Mhm. Und die Axion hatte vorher noch keinen ETF aufgelegt. Und wir reden jetzt von einer Zeit mitten in der Corona-Phase, wo noch sehr, sehr viele Beschränkungen waren. Und diese ganze Zulassungsphase war wirklich, wirklich anspruchsvoll. Eine hohe Lernkurve, sowohl für die Axion als auch für uns. Es hat viel länger gedauert, als wir gedacht haben. Mhm. Das heißt, wir hätten, wenn alles gut gelaufen wäre, vielleicht schon am Anfang 22 starten können. Das Ganze hat aber so lange gedauert, dass wir jetzt im Sommer 22 gestartet sind. Mhm. Also ein Produkt mit sehr viel Vorlauf, was im Endeffekt aber dann als einfaches Produkt daherkommt. Mhm. Aber was vorher wirklich reingesteckt wurde, war sehr, sehr viel Arbeit.
Mhm. Wenn ich so an Value denke, denke ich immer auch an Warren Buffett so ein bisschen. Und er hat ja auch gesagt, irgendwie man soll sozusagen wunderbare Unternehmen kaufen zum fairen Preis. Ist das dann bei euch auch so ähnlich? Oder ihr versucht das zumindest?
Das ist genau eigentlich der Kern unserer Strategie. Mhm. Das, und eben nicht nur für den ETF, sondern quasi für alle Mandate. Mhm. Also wir, wenn wir eine Watchlist im Endeffekt haben von 100 Titeln, dann sind das im besten Fall alles diese wunderbaren Unternehmen. Ja. Was heißt das für uns, wunderbare Unternehmen? Ja, Qualität spielt normalerweise bei Value, bei klassischen Value-Werten nicht so eine große Rolle. Und das ist genau das, was sich bei uns aber eben anders auch darstellt. Wir schauen ganz klar auf die Qualität der Unternehmen, sind dann bereit, am Anfang auch mehr Geld oder eine höhere Bewertung eigentlich zu nehmen von den Unternehmen, weil wir wissen, dass die mittel- bis langfristig höhere Renditen bringen. Der klassische Value-Investor guckt wirklich nur auf die Bewertung, hohe Dividendenrendite, niedriges Buchwertverhältnis. Das sind aber auch oft Unternehmen, die wachsen nicht mehr besonders stark. Das ist nicht mehr besonders spannend.
Bisschen komplexer bei euch sozusagen.
So, und bei uns ist es nicht nur, ja, ist es komplexer. Wir schließen aber eben auch ja bestimmte Kategorien von Unternehmen nicht aus. Beispiel eine Apple. Die war vielleicht vor 15 Jahren noch nicht für uns kaufbar, hat sich aber in diese Richtung entwickelt. Eine Amazon hat sich in diese Richtung entwickelt, eine Microsoft. Also wir waren auch mal stärker bei den Mac 7 investiert, sind das jetzt nicht mehr. Aber man sieht schon, dass dieser Ansatz Modern Value nicht so eng gefasst ist eigentlich. Und von daher ist der Einfluss von Buffett bei uns auf jeden Fall immer da, weil wir das so das als Leitstern eigentlich immer sehen, aber natürlich ganz anders umsetzen können, weil Berkshire Hathaway ist ein riesiger Tanker und wir sind im Endeffekt als Schnellboot unterwegs und können halt viel, viel einfacher und flexibler reagieren.
Du hast gerade das Wort Ausschluss gesagt. Gibt es auch einen ESG-Ausschluss eigentlich? Also Thema Nachhaltigkeit, spielt das auch eine Rolle oder ist das nicht so ein Thema?
Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Seit 2014 ist das für uns ganz wichtig. Wir haben einen zweistufigen Prozess für alle oder für alle Werte, die bei uns auf der Watchlist sind. Und es ist relativ simpel. Wir haben Ausschlusskriterien. Die definieren wir anhand der Anlagekriterien der evangelischen Kirche. Da orientieren wir uns dran und sagen, okay, das sind Ausschlusskriterien, mit denen kommen wir gut klar. Und zusätzlich nehmen wir das Research von Sustainalytics. Und die haben ja eigentlich alle maßgeblichen Firmen im Research. Die haben drei Kategorien, grün, orange und rot. Und bei grün und orange dürfen wir investieren. Bei Rot nicht. Das heißt also zweistufiger Prozess, relativ einfach nachvollziehbar. Und vielleicht der Hinweis noch an dieser Stelle, gerade in den letzten Monaten war ja viel zum Thema Rüstung zu hören, dass viele, viele Unternehmen sich da gerade ändern in ihren Kriterien. Wir nicht. Also wir schließen, wir haben Rüstung ausgeschlossen, wir schließen Rüstung immer noch aus. Und passen es jetzt nicht den Marktbedingungen an, sondern wir bleiben quasi bei diesem Credo.
Also schließt ihr das komplett aus oder sind dann auch vielleicht Zulieferer oder vielleicht Unternehmen, die vielleicht Softwarekomponenten liefern, dann auch ausgeschlossen oder ist das?
Das ist ein Bereich, der tatsächlich geht, das muss man schon sagen. Also da geht es wirklich ganz klassisch, also gerade bei Unternehmen, die einen Teil des Umsatzes beispielsweise im Softwarebereich machen oder so oder auch Sachen nur zuliefern, da kann man oft auch gar nicht diese Trendschärfe reinbringen,
das muss man schon sagen. In der Luftfahrt gibt es ja dann auch vielleicht die dann Zivilluftfahrt betreiben und aber auch
militärische. Ja, aber da, also das wäre zum Beispiel ein Faktor, wo wir sagen, eine Airbus zum Beispiel geht bei uns nicht.
Ah, okay, verstehe. Ja. Was auch noch auffällt, euer Index ist ja gleichgewichtet. Das ist ja eigentlich, die meisten ETF-Anleger kennen das ja gar nicht so. Es gibt zwar auch Equal-Weighted ETFs, das kann man ja gezielt kaufen, aber der Normalfall, ich sag mal, ich weiß keine Zahl, vielleicht 95% oder noch mehr, sind ja eigentlich nach Marktkapitalisierung. Wieso weicht ihr da ab davon, von dieser?
Naja, wir müssen sehen, unsere Grundgesamtheit, um den Index den Index erstmal, den Frankfurter Modern Value Index zusammenzustellen, hat vielleicht 100 Werte. Und daraus nehmen wir jetzt die 25 besten Unternehmen heraus. Das heißt, wir haben vorher schon die Qualitätskriterien angewendet und haben das Destillat unseres Researches genommen. Also das ist quasi die Watchlist. Und das ist jetzt ein weiteres Mandat, was wir mit dieser Watchlist bestücken. Also haben wir schon eine sehr strikte Aktienselektion gemacht. Und deshalb können wir eigentlich auch sagen, okay, dann nehmen wir auch eine kleinere Anzahl Unternehmen rein. Das ist das eine. Und wenn wir die jetzt nach Marktkapitalisierung gewichten würden, würde das relativ, das wird dann bei dieser kleinen Anzahl nicht so sinnvoll sein, sondern dann sagen wir auch, weil wir viele kleinere Werte auch drauf haben auf der Watchlist, dann haben die auch mal eine größere Bedeutung. Das heißt also gerade das Research, was sich in kleinere Werte nämlich dann auch lohnt. Weil was nützt es mir, wenn ich das Research reinstecke und hinterher hat er nur 0,1% Gewicht
im Index.
So habe ich 25 Werte, die ich gut kenne, denen ich eigentlich auch vertraue und sage, okay, die sind jetzt drin. Und dann kann ich das gleichgewichtet machen. Also damit heben wir uns sicherlich von vielen anderen ab, definitiv. Und das ist auch genau das, was wir wollen. Wir wollen schon ein spezielles Produkt, eigentlich so eine Art handgemachten ETF anbieten. Und da vielleicht nochmal kurz erklärt, wie wir da überhaupt zu kommen. Weil das ist schon, es ist ja nicht sofort ersichtlich, aber auch gar nicht kompliziert. Ja. Also wir haben die Watchlist, wo 100 Titel drauf sind. Und aus dieser Watchlist nehmen wir die 25 Titel mit der höchsten Renditeaussicht. Können wir gleich noch drauf kommen. Ja. Gleichgewichtet in einen Index. Das ist der Frankfurter Modern Value Index.
Okay.
Den haben wir mit Solactive aufgelegt. Schon vor 2020.
Ein relativ günstiger deutscher Anbieter eigentlich.
Das ist, an die sind wir herangetreten und haben diesen Index aufgelegt. Und dann sind wir mit unserer KVG, der Action, hingegangen und haben gesagt, da auf diesen Index machen wir jetzt einen ETF. Jetzt kann man sagen, das ist ja einfach nur ein Index-ETF, also gar kein aktiver ETF. Also das kann man sagen, es ist halt so eine Definitionssache. Wir machen aber auch relativ viel, denn...
Das kommt ja für den Anleger aufs Gleiche eigentlich.
Es ist eigentlich auch relativ, genau, es ist im Endeffekt auch relativ egal, was rauskommt, sondern es ist mehr das Prozedere, was dahinter steckt. Und das Prozedere heißt, wir machen einmal im Quartal ein Rebalancing, also alle Werte wieder auf 4%, und wir tauschen Titel aus. 2 bis 5 waren das bislang immer. Und so hat man wirklich einen regelmäßigen Austausch von den Titeln. Wir haben mittlerweile nur noch 4 Titel drin, die von Anfang an mit dabei sind. Alle anderen sind in der Zeit immer mal wieder ausgetauscht worden, mal wieder rein, mal wieder rausgekommen. Und von daher sind wir jetzt beispielsweise beim letzten Rebalancing sind gleich 5 Titel neu reingekommen.
Ihr habt ja eine Watchliste von, ich glaube, 100 Unternehmen, hast du gesagt. Wie führt ihr sozusagen diese Watchliste? Also trefft ihr euch mit Unternehmen oder habt ihr da irgendwie Kontakte in die Wirtschaft? Oder wie läuft quasi die Informationsbeschaffung ab?
Also im Endeffekt investieren wir in westliche Industriestaaten. Da ist ein Kosmos von einigen 10.000 Aktien, die man investieren könnte.
Also eigentlich keine Schwellenländer.
Genau, keine Schwellenländer. Dann setzen wir den ESG-Filter an, weil das ist quasi das Erste, was man gucken muss.
Ja.
Dann haben wir für den ETF, anders als für die anderen Mandate, noch einen Größenfilter und einen Liquiditätsfilter. Ein Größenfilter, 2,5 Milliarden Free Float, Marketkapitalisierung und ein Volumen, Handelsvolumenfilter von 2,5 Millionen Euro am Tag. Warum machen wir das? Weil wir beim Rebalancing das Ganze innerhalb von wenigen Tagen erledigen wollen. Und das können wir nur sicherstellen, wenn eben auch die Handelsvolumina dementsprechend sind. Also sind in unserem ETF eher die größeren Titel drin von unserer Watchlist. Und im Endeffekt ist es quasi die Idee des Analysten, sagt, ich würde gerne mir dieses, das Unternehmen gefällt mir, gucke ich mir näher an. Und aus diesen möglichen Werten, die die Analysten bringen, gibt es dann natürlich noch auch ein Vier-Augen-Gespräch mit einem anderen Analysten. Dann wird es mit dem CIO auch diskutiert. Und im Endeffekt kommt so ein Wert dann auf die Watchlist. Und sobald er auf der Watchlist ist, bekommt ein Unternehmen von uns die Renditeaussicht mit, den Total Shareholder Return. Total Shareholder Return ist im Endeffekt die Renditeaussicht, die unsere Analysten einem Unternehmen auf Sicht der nächsten 5 Jahre geben. So. Das ist eine Kennzahl pro Jahr. Da fließen Gewinnschätzungen rein, Dividenden, Auszahlungen, Aktienrückkäufe, all das fließt rein. Und dann nehmen wir ganz simpel, systematisch die 25 Werte von der Watchlist mit der höchsten Renditeaussicht. So. Und das machen wir einmal im Quartal. Immer im letzten Monat des Quartals, am zweiten Freitag, schauen wir uns das an. Und danach wird das Rebalancing dann immer wieder durchgeführt und der Austausch.
Der ETF besteht ja zu 100% aus Aktien. Ist das nicht zu riskant zum Teil? Oder wieso verzichtet ihr auf Absicherungen?
Tatsächlich sind wir ein Aktienhaus. Wir sagen auch für uns selbst, wir leben Aktien. Also wir machen in den Mandaten auch nur Aktien. Und wie kann man es sagen? Vielleicht, Aktien kann man nicht genug haben, sage ich jetzt mal an der Stelle. Ja, also wenn man sich wirklich wohlfühlt in seinen Werten und wenn man die gut kennt, kann man den Aktienanteil auch hochhalten. Und ich meine, ein MSCI World ist auch zu 100% in Aktien investiert und hat keine Absicherung drin oder andere, die maßgeblichen Indizes.
Ja.
Und von daher fühlen wir uns damit wohl, zu sagen, wir gehen auch mit 100% Aktien rein und bilden das dann eben mit einer starken Selektion mit den 25 Titeln ab.
Wir haben es eingangs schon gesagt, auch viele große Player kommen jetzt und bieten auch aktive ETFs an. Worin unterscheidet ihr euch denn von den anderen oder was macht euch denn interessanter?
Ja, ich glaube, viele Produkte, die diesen Stempel aktiv haben, das sind ja eigentlich nur Enhanced ETFs, die eigentlich nur kleine Abweichungen zu Standardindizes darstellen. Mhm. Da gibt es vielleicht noch etwas andere Sachen von Van Eck bezogen auf Modes, also auf Burggraben. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt für uns, Unternehmen herauszufiltern, die einen starken wirtschaftlichen Burggraben haben. Solche ETFs gibt es sicherlich auch.
Also eigentlich kann man euch eher damit vergleichen.
Eigentlich eher damit wirklich vergleichen. Aber wie du gerade schon sagtest, 95% machen beispielsweise nach Marktkapitalisierung. Ja. Und wir machen im Endeffekt diese Gleichgewichtung. Also im Endeffekt profitiert der Anleger von dem Research unseres Hauses und kann entweder sagen, okay, ich kaufe einen aktiven Fonds oder ich kaufe diesen ETF, der dann eben aber auch immer zu 100% investiert ist. Das muss einem natürlich klar sein. Also die Schwankungen sind höher als bei dem Produkt, was vielleicht nur mit 80% investiert ist. Aber unser Ansatz ist auch zu sagen, okay, wir versuchen natürlich die Schwankungen geringer als bei den großen Indizes zu halten. Das hat zuletzt sehr, sehr gut funktioniert, aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man zu 100% investiert ist, muss man diese Schwankungen auch nehmen können. Das ist eigentlich wirklich ein klassisches Sparplanprodukt.
Muss man langen Atem haben.
Langen Atem haben, wo man lange mit dabei ist, wo man unserer Expertise vertraut und sagt, das ist ein schönes Produkt, was ich einfach beimische zu einem MSCI World mit 1700 Unternehmen. Hier habe ich ein Haus, eine eigentümergeführte Investmentboutique aus Frankfurt, die sagen mir 25 Titel deutlich selektiver und einfach anders ausgewählt.
Auch dieser gleichgewichtete Ansatz kann ja interessant sein, gerade in so, sagen wir mal, ein bisschen volatileren Marktphasen. Also wenn man es mal vergleicht mit dem MSCI World, da hat sich, glaube ich, euer ETF deutlich besser geschlagen, in den letzten Monaten zumindest. Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich auch an den Gewichtungen. Also ihr habt ja viel weniger USA als im MSCI World, mehr Deutschland, was ja auch wieder besser gelaufen ist, einen anderen Branchenmix. Oder ist das wahrscheinlich die Hauptgründe
dafür,
oder?
Das sind tatsächlich die Hauptgründe. Das sind die Hauptgründe. Da muss man aber ein bisschen zurückblicken. Jetzt kann ich natürlich sagen, so seit 1. Januar ist das Ding super gelaufen. Ja? Wir sind jetzt bei 11% plus dieses Jahr. Um das einzuordnen, es gibt bei Morningstar eine Vergleichsgruppe, ETFs, Aktien, Anlagestil Blend. Also nicht weder Growth noch Value, sondern Blend. Da sind 300 ETFs drin. Da stehen wir aktuell auf Platz 1. So, das ist ja schon mal eine tolle Entwicklung, die wir gesehen haben. Ja. Gehen wir aber 3 Monate zurück weiter und schauen uns das 4. Quartal letzten Jahres an. Da waren wir auch schon sehr stark in Europa investiert. Das war nicht so stark bei uns. So, um das aufzulösen, ist relativ simpel. Wir sind Value-Investoren. Wir gucken fundamental auf die Unternehmen. Und die Bewertungen in den USA waren uns zu hoch. Die waren uns schon zu hoch im 4. Quartal des vergangenen Jahres. Und was machen wir? Wir sind keine regionalen Investoren, aber wir haben im Endeffekt diese 100 Titel auf der Watchlist. Und wenn wir einfach schauen nach den Renditeaussichten, spielt natürlich Bewertung eine Rolle. Und dann sind halt bei den Top 25 Werten kaum noch US-Werte rausgekommen, weil die einfach von den Bewertungen zu hoch waren.
Sind schon heiß gelaufen.
Haben wir eigentlich auch ausgetauscht. Und wenn man sich die letzten Rebalancing-Termine anguckt, sind viele US-Werte eigentlich rausgekommen. Und das war genau unser Ansatz, dass wir einfach automatisch mehr oder weniger in Europa gelandet sind, weil das die attraktiveren Werte waren.
Aber du sagst Bewertung, könnten vielleicht auch Nebenwerte interessant sein, oder?
Hier. Genau. Also wir haben zusätzlich, also bewertungstechnisch sind wir zum einen eben erstmal regional stark in Europa, aber wenn wir jetzt auf Nebenwerte schauen, sind wir bei langfristigen Betrachtungen, und das finde ich wirklich, muss man mal genauer drauf schauen, bei langfristigen Betrachtungen sind wir in Europa bei Nebenwerten am unteren Ende des historischen Durchschnitts. Also deutlich wirklich unter dem Durchschnitt, sondern sogar wirklich extrem niedrige Bewertungen haben wir bei europäischen Small Caps. In den USA ganz anderes Bild. Und von daher, wir als Shareholder Value Management kommen aus dem Bereich der europäischen Small and Mid Caps. Unsere ersten Expertisen waren eigentlich nur in diesem Segment. Da fühlen wir uns wohl. Warum? Weil wir den direkten Kontakt zu den Unternehmen haben. Wir können relativ direkt und schnell mit denen eigentlich in Kontakt treten. Machen wir auch. Wir fahren bei Unternehmen vorbei, besuchen Konferenzen. Das heißt, was uns näher liegt, können wir einfach besser bearbeiten und fühlen wir uns auch wohler mit. Das muss nicht Deutschland sein. Das ist Dachregion. Wir haben aber etliches in Italien, Frankreich, Skandinavien. Also einfach Dinge, die nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat. Dann sind wir bei den Branchen. Da sind wir beispielsweise bei Finanzwerten sehr stark. Aber keine Banken. Wir machen viel Versicherungen. Wir haben einen Analysten, wir haben kein riesiges Team, aber wir haben einen Analysten, der macht nur Versicherungen. Der ist jetzt 2 Jahre bei uns, der hat 20 Jahre Erfahrung in dem Segment. Der liefert einfach den absoluten Mehrwert in der Hinsicht, dass er sich an Werte dran traut, an die wir uns vorher nicht dran getraut haben. Ja. Versicherung ist schon ein komplexes Geschäft, aber er macht das seit 20 Jahren und hat es so gut gemacht, dass wir jetzt die also im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sind die Top 4 Positionen gerade Versicherungen.
Ah, okay, wirklich?
Also
okay.
Da sind wir sehr stark im Finanzwesen. Mhm. Und die spiegeln sich eben auch im ETF wieder.
Mhm. Was ich auch so ein bisschen raushöre, ist natürlich auch ein großer Aufwand. Also ihr habt Experten vor Ort, ihr habt seit dem Austausch mit Unternehmen wahrscheinlich auch. Das ist natürlich auch eine Sache der Kosten dann noch. Also die Anleger zahlen natürlich ein bisschen mehr wahrscheinlich als beim MSCI World. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum das Vorvolumen noch nicht so groß ist? Weil an der Rendite kann es ja nicht liegen. Also da habt ihr ja gut abgeschnitten zuletzt eigentlich.
Ja, und nicht nur zuletzt. Also wenn wir jetzt wirklich schauen auf die Laufzeit, 3 Jahre sind wir bei weit über 14% Jahresrendite, die wir erzielt haben in der Zeit. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Ja. Und der Index läuft seit 2020 und da liegen wir sogar noch ein bisschen drüber. Also das ist wirklich etwas, was gut funktioniert. Mhm. Und Kosten, ja, wenn man aus den Standardprodukten rausgeht, dann ist man sehr schnell eigentlich bei 0,3% ist man ganz schnell. Mhm. Wenn ich mir einen Global Titans nehme mit den 50 größten Aktien der Welt und würde da einen ETF drauf nehmen, habe ich mir jetzt nur mal kurz nachgeschaut, liege ich auch bei 0,5. Mhm. Also wenn ich ein bisschen spezieller bin, komme ich eigentlich in diesen Bereich eigentlich schon rein. Mhm. Und wenn es immer nur um Kosten geht, ja, okay, dann klar, kann man natürlich mit einem MSCI World, der mit ein paar Basispunkten verkauft wird, nicht mithalten. Ja. Das ist klar. Mhm. Aber wir schauen eigentlich auch nicht auf die Benchmark, sondern wir sagen, oder wir sind, weiß nicht, selbstbewusst genug zu sagen, okay, das ist was anderes, das ist was Spezielles, das ist vielleicht erklärungsbedürftig, aber wenn man es einmal gehört hat, ist es eigentlich recht leicht nachvollziehbar. Und das Schöne ist das Transparente bei uns. Bei den 1700 Titeln im MSCI World weiß ich natürlich nicht, wer alles dabei ist. Diese 25 Titel, die wir haben, sind immer auf der Webseite abrufbar. Ja. Man kann gucken, wie die aktuelle Performance ist, ob jetzt wirklich die Werte mit 4, irgendwas Prozent sehr gut laufen. Und alle 3 Monate gibt es einen Blogbeitrag von mir, wo ich alles genau erkläre, wie das Rebalancing gelaufen ist, welche Titel rein, welche rausgehen. Also man kann wirklich diesen Index 100% nachvollziehen.
Es ist transparent und es gibt ein Reporting dahinter auch.
Also genau.
Die Anleger wissen genau, was reinkommt, wie vielleicht auch so die Ideen sind, in welche Richtung es sich vielleicht auch entwickelt.
Ja, genau. Mhm. Also gerade auch, was spannend ist, zum Beispiel dieses Mal beim Rebalancing 5 Titel im Austausch. Mhm. Und 4 davon waren bislang noch nie im Index.
Ach so, okay.
Das hat sich quasi, Adobe ist wieder reingekommen, die hatten wir schon mehrfach. Die war jetzt wiederum so attraktiv, dass sie jetzt wieder reingekommen ist. Und das ist ein Effekt, den wir häufig sehen. Mhm. Also beispielsweise bekannte Titel, die mal drin sind. Eine Apple war ein Fall, eine ASML war so ein Fall, die dann im besten Fall, also was ist die Idee dahinter? Sie läuft sehr gut, die Aktie, gleichzeitig geht die Renditeaussicht runter. Nach 3 Monaten wird geguckt, die Aktie ist nicht mehr so attraktiv, weil sie sehr gut gelaufen ist.
Oder wird getauscht.
Wir gucken uns die Aktie aber weiter an, sie bleibt auf der Watchlist.
Ah, okay.
Und nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten sieht sie wieder besser aus, weil die von mir aus eine Korrektur gekommen ist, aber unsere Schätzungen sind geblieben. Das heißt, die Erwartungen gehen wieder hoch und dann kann es gut sein, dass die Aktie dann wieder reinkommt. So haben wir eigentlich das sehr häufig bei Unternehmen. Funktioniert das immer? Natürlich nicht. Das ist unser Idealfall, den wir so sehen. Und der auch in vielen Werten eigentlich in der Vergangenheit ganz gut funktioniert hat. Natürlich nicht immer. Ja. Man verkauft natürlich auch immer da gibt es immer Sachen, wo man zum falschen Zeitpunkt verkauft.
Das ist ein
systematischer Ansatz. Manchmal denkt man sich, das kann doch nicht wahr sein. Da geht ein Wert raus und 3 Tage später gab es eine tolle Unternehmensnachricht und die Aktie ist 25% gestiegen. Mhm. Also wir hatten letztens mal, das ist schon ein bisschen her bei Oracle so ein Fall, da sind wir, glaube ich, dienstags raus. Und freitags hatten die irgendwie eine Mega-Meldung und die Aktie, also da bleibt dann halt was liegen. Aber was soll man machen?
Die Glaskugel hat keiner.
Die hat keiner und deswegen ist es aber auch gut zu sehen, dass wir die Emotionen ausschalten. Also wir machen das einfach. Das ist auch ein großer Unterschied zum aktiven Fonds. Mhm. Also wenn ein Wert bei uns auf der Watchlist ist, kann er direkt eigentlich in den ETF kommen.
Okay.
Wenn ein Wert auf der Watchlist ist und es geht um die aktiven Fondsmandate, entscheidet der Fondsmanager, ob der Wert reinkommt oder nicht. Und der sagt, der ist mir diese Woche noch zu teuer, ich gehe nicht rein. Der ETF sagt, okay, die Kriterien sind erfüllt, wir haben gerade Rebalancing, go for it.
Das ist quasi irgendwie, sagen wir mal, eine Excel-Liste, ist die Watchliste sozusagen drin und dann geht es nach diesem Total Shareholder Return.
Genau.
Und dann sozusagen die Top 25 sind dann drin.
Das ist es eigentlich.
Wie erfolgt dann sozusagen die Prognose dazu?
Das machen die Analysten für ihre eigenen Werte. Mhm. Das heißt, jeder Analyst betreut eine Anzahl Werte und gibt dann eben in das System quasi seine Schätzung ein. Mhm. Und das ist es eigentlich schon.
Mhm. Also ein bisschen Emotion ist vielleicht dann auch dabei, aber natürlich weniger als vielleicht bei einem klassischen aktiven Fonds. Ja. Mhm. Ja, klar. Eine persönliche Einschätzung muss auch dabei sein. Und ihr habt ja auch Kontakt mit Unternehmen, da ja. Klar fließt das natürlich mit ein. Was können denn Anleger noch in Zukunft erwarten von euch, gerade in einem volatilen Marktumfeld vielleicht?
Naja, also erstmal, dass wir sehr gut weiterhin da durchkommen. Also das auf jeden Fall. Also diesen Ansatz haben wir schon. Und wir wollen schon das, was wir zuletzt an Rendite erzielt haben, das ist schon sehr viel. Das wird langfristig eher ein bisschen weniger sein. Also ja. Das ist schon vermessen. Also 14% pro Jahr ist halt schon wirklich richtig, richtig gut. Ja. Das über einen langen Zeitraum wäre schön, wenn wir es schaffen. Wir trauen uns das aber zu mit dieser wirklich Konzentration auf diese 25 Titel. Da ja auch zu sagen, wir sind eben auch ohne Klumpenrisiken unterwegs. Und ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, dass wir einfach die Gleichgewichtung haben. Egal wie die Titel eigentlich laufen, wir kommen schnell wieder auf diese 4% zurück. Mhm. Wir haben auch im Vorfeld überlegt, natürlich, wie oft macht man so ein Rebalancing? Man schneidet sich ja, muss man ja sagen, wenn eine Aktie gut läuft, schneidet man sich ja immer wieder was ab.
Ja, klar.
Und wir haben aber im Vorfeld ganz viele Rechenmodelle gemacht mit unserem Risikoanalysten, der wirklich sich da, ja, also der hat, das ist irre, was der alles durchgerechnet hat. Und wir sind eben auf einmal im Quartal und diese Gleichgewichtung mit 4% gekommen. Man könnte das ja auch mit 2% und 50 Titel machen. Also beliebig. Da gibt es ja ganz beliebige Möglichkeiten. Ja. Und das hat sich eigentlich als das erwiesen, so in unserem Segment, wo wir gesagt haben, das passt zu uns und sieht auch aktuell eigentlich ganz gut aus. Und natürlich kann es gut sein, dass wir noch weitere Produkte eigentlich auflegen. Da ist konkret noch nichts geplant, aber wir haben 3 Jahre jetzt mit dem Produkt rum. Und sind jetzt eigentlich unterwegs, das größer zu machen. Denn du hast es schon gesagt, also wir sind noch nicht so groß, wie wir es uns erhofft haben. Ja, aber wir waren auch noch tatsächlich bei vielen unterm Radar bisher. Und so nach 3 Jahren sind wir jetzt dabei, auch mit solchen Maßnahmen einfach den ETF noch bekannter zu machen.
Wenn du sagst neue Produkte, in welche Richtung könnte es da gehen? Kannst du uns sowas verraten oder ist das noch völlig offen?
Ist noch völlig offen. Also es könnte, die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal das Wort ETF drin vorkommt, ist natürlich ist gegeben, aber was es sein wird, nein, ist
noch ETF nicht. Und aktiv wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich, genau.
Super. Gibt es sonst noch Themen, die du vielleicht noch gerne ansprechen möchtest?
Naja, ich finde, dieses Thema aktive ETFs wird ja sehr stark schon von großen Häusern besetzt.
Ja.
Oder eigentlich fast nur von großen Häusern besetzt.
Immer mehr
und,
vor allem
auch. Ja, und immer mehr eigentlich. Also das heißt, man merkt, dass da schon ein großes Interesse daran ist, das umzusetzen. Weil natürlich das klassische ETF-Thema irgendwie auch so ein bisschen, ja, hat jetzt jeder verstanden und man denkt, okay, noch ein Index.
Es wiederholt sich.
Und ich glaube, dass das von der Innovationskraft her wirklich auch etwas ist, wo wir als, als Investmentboutique, die ja aus dem aktiven Bereich kommen, hier auch nochmal einen Mehrwert liefern können. Ja. Weil natürlich gibt es diese große Frage immer, und das ist natürlich hier bei euren Zuschauern genau das Thema.
Ja.
Ich sitze hier eigentlich als Anbieter von aktiv oder als Vertreter der aktiven Fondsbranche, die natürlich im Bereich ETF sehr kritisch gesehen wird.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen uns bewegen. Das ist das eine.
Ja.
Und das zweite, glaube ich, was auch immer wichtig ist, ja, das kommt vielleicht auch eher naheliegend von uns, aber das ist der reine Kostenfokus bei Produkten.
Ja.
Dass man da wirklich mal ein bisschen genauer auch auf Strategien gucken sollte. Und wenn man im Bereich von vielleicht 0,3 zu 0,5% unterwegs ist, dass das auch der Ausschlag bei einer langfristigen Outperformance, die eben dann auch möglich ist, dass das gar nicht so entscheidend ist.
Vor allem so viel ist es ja auch nicht immer zu vergleichen mit klassischen Bankprodukten oder so von irgendwelchen Filialbanken. Ja. Du bist ja beim 10-fachen vielleicht, aber beim 5-fachen oder so.
Ja.
Also von daher ist es immer noch günstig und es steckt auch viel Arbeit dahinter. Es ist jetzt nicht so, dass da quasi nur ein Computersystem die Werte, die er ausspuckt, sondern ist ja auch wirklich Fleisch und Blut, also Mitarbeiter dahinter.
Ja, natürlich. Nein, wir sind ein kleines Haus, wir sind gut 20 Mitarbeiter.
Ja.
Knapp die Hälfte ist im Research, im Analystenteam. Und der Rest macht Backoffice und ist unterwegs, um unsere Produkte bekannter zu machen. So, das ist das Team, mit dem wir unterwegs sind.
Ja.
Und das ist schon länger. Die Firma ist jetzt 25 Jahre alt und wir haben eben diese Geschichte mit den aktiven Fonds und haben das jetzt erweitert. Und wir kannibalisieren uns auch nicht damit. Die Frage kommt ja eigentlich immer. kannibalisiert ihr damit nicht eure aktiven Fonds? Nein, es ist für uns eine Erweiterung, weil es eben auch ein anderes Produkt ist, ja. immer 100% ja. investiert, ein Fokus mit 25 Unternehmen, ja. Und systematisch.
Andere Zielgruppe auch
wahrscheinlich. Und andere Zielgruppe ja. tatsächlich. Also ja. die von der Kommunikation ja. her sind wir eigentlich an die Endanleger bislang mit den Produkten nicht so stark ja. reingegangen. Also da ist der ETF auch was anderes, weil das natürlich was für Selbstentscheider ist. Ja. Das merken wir ja auch. Da kriegen wir auch Nachfragen, wenn wir ja. auf Messen unterwegs sind, auf einem Börsentag oder so ja. und ich dann Vortrag halte, dann erwische ich da natürlich ganz andere Leute als auf dem Fondskongress in Mannheim, wo ja. ich eigentlich nur in einem B2B-Umfeld da bin, wo 5000 Berater, mhm. das ist zwar der größte Event, aber da sind 5000 Berater oder unterwegs. Das ist natürlich was ganz anderes als die Endanleger, mhm. die das ja einfach auch kaufen können. Also wir sind bei allen gängigen Plattformen zu bekommen und von daher ist das wirklich ein einfacher Einstieg.
Es geht wahrscheinlich um Bekanntheit erstmal. Also erstmal aktiver genau. ETF an sich und dann natürlich euer ja. Haus.
Richtig.
Das muss sich dann irgendwie entwickeln dann letztlich.
Ja, richtig. Mhm. Deswegen, diese Marke Frankfurter ist bei uns eben gesetzt. Mhm. Also Frankfurter Aktienfonds oder Frankfurter mhm. UCITS ETF Modern Value, das ist quasi mhm. gesetzt. Sodass wir als Shareholder Value mit Frankfurt in Verbindung ja. gebracht werden. Naja, und was auch noch sehr schön war und ja. das vielleicht noch ist, man sieht es ja hier nicht wirklich gut, aber wir haben eine WKN, die sich jeder merken kann. Aha. FRA 3TF. Aha. Mein Chef wollte FRA ETF. Aber geht nicht vergessen? In Deutschland. Nein. Also. Warum? Eine WKN braucht eine Ziffer.
Ah, okay. okay.
Und wir haben halt eine Luxemburger ISIN, die kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne dieses FRA 3TF.
Ja, 3 passt eh gut.
Die 3
zum Jubiläum jetzt.
Die 3 passt jetzt wunderbar zum Jubiläum. Passt wunderbar. Und tatsächlich ist das genau der Punkt. Da kann man natürlich auch aufsetzen. Bei neuen Produkten könnte man natürlich in diesem bleiben. Es ist ein Wunsch-WKN. Die ist deutlich teurer als ein Wunsch-Kennzeichen.
Also, ja, okay, das kann
definitiv.
Ich mir vorstellen.
Aber ich kenne nicht viele WKNs auswendig und das ist eine davon.
Na ja, klar. Kann man sich merken.
Kann man sich merken.
Super, alles klar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Und ich wünsche euch alles Gute mit eurem aktiven ETF weiterhin.
Dankeschön.
Ja, das war es auch schon wieder. Heute unser Expertentalk mit Heiko Böhmer. Es ging um die Herangehensweise eines aktiven ETF-Anbieters und wie darüber Überrenditen möglich sind. Ich hoffe, ihr konntet die wesentlichen Infos rausziehen und bis bald.